Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 5 nach 12. Rund 38% der globalen CO2-Emissionen entstehen im Immobiliensektor durch Bau, Herstellung von Materialien oder vor allem natürlich durch den Betrieb von Bestandsimmobilien. Darum schauen wir heute auf einen Bereich, der oft unterschätzt wird, aber eine Schlüsselrolle im Kampf gegen den Klimawandel spielt, nämlich das Facility Management. Allein 28% der 38% der CO2-Emissionen stammen vom Betrieb, vom laufenden Betrieb einer Immobilie, also über 70%. Also lohnt sich mindestens ein Blick auf diesen Sektor. Es sind die täglichen Prozesse hinter den Kulissen, wie Heizen, Kühlen, Lüften, Beleuchten etc., die einen enormen Einfluss auf die Umwelt haben, während die verbleibenden 10% auf die Herstellung und den Bau letztendlich sich beziehen. Darüber spreche ich heute mit Wolf-Dieter Adelhoch. Herzlich willkommen im Podcast 5 nach 12.
Danke, freue mich, dass ich dabei sein darf.
Lieber Wolf, du hast eine Menge Funktionen inne. Du bist Mitglied der Brancheninitiative, der Möglichmacher des Facility Managements, bist Vorstandsvorsitzender der GEFMA, des Verbandes der Facility Manager und zugleich Vorstandsvorsitzender der Dussmann Group. Also eine Menge, ein voll ausgefüllter Tag. Umso mehr freue ich mich, dass du heute da bist. Du kennst sicher alle Stellschrauben am Gebäude, an denen wir drehen müssen, um die Nachhaltigkeit messbar, umsetzbar und wirtschaftlich zu machen. Deswegen freue ich mich natürlich sehr, sehr stark auf dieses Gespräch. Wie wird Facility Management vom Kostenfaktor zum Nachhaltigkeitsmotor? Darüber sprechen wir heute. Los geht's bei der neuen Folge von 5 nach 12. Hier geht's um Nachhaltigkeit, um Transformation und vor allen Dingen unternehmerische Verantwortung. Hier geht's um Lösungen. Herzlich willkommen, lieber Wolf-Dieter Adelhoch. Bevor wir einsteigen ins Gesprächsthema, wer sind denn die Möglichmacher?
Das ist eine gute erste Frage. Also der Facility Management Bereich ist ja ein sehr, sehr großer und sehr komplexer und sehr umfassender. Und vor einigen Jahren haben sich mehrere große Facility Management Unternehmen zusammengeschlossen. Apleona, CWS, Sasse, Dussmann, Engie, Geiger, Sodexo und Divisag. Und haben sich gesagt, dass wir doch bei allem Wettbewerb, der am Ende gut ist und der auch dazugehört, gemeinsame Interessen haben, wenn es uns darum geht, Qualität in der Immobilienbewirtschaftung zu erreichen. Und es eben nicht nur zu einem Preiskampf, um die billigsten Lösungen zu haben, sondern wir den Lifecycle der Immobilie betrachten unter Qualität und unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten Dinge erreichen können, die wir aus Deutschland heraus als einem führenden FM-Markt bei diesen Themen eben wirklich mit echten Lösungsansätzen haben. Und ich glaube, wenn man Nachhaltigkeit richtig lebt und unter allen Facetten denkt, ist es vielleicht am Ende sogar auch unter Kostengesichtspunkten die günstigere Variante. Also helfen wir allen mit dabei. Und dieser Zusammenschluss der Möglichmacher, die Unternehmen sind auch alle Mitglied im Branchenverband GEFMA, der ein bisschen breiter aufgestellt ist, finden sich zusammen, treffen sich regelmäßig, diskutieren regelmäßig diese Lösungsansätze, sind auf vielen Konferenzen, auf vielen Veranstaltungen mit dabei, um sich einzubringen. Und da kommen wir gut voran. Und unter dem Thema Nachhaltigkeit gibt es ja auch wahnsinnig viele Ideen und Möglichkeiten, die man umsetzen kann.
Sehr, sehr spannend. Dann habt ihr ja gleich direkt das SDG 17 integriert, Kooperation, obwohl ihr eigentlich Wettbewerber seid, finde ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz. Ihr habt euch dafür einen Kodex gesetzt, den werden wir jetzt sicher nicht im Detail alles nehmen können, aber vielleicht möchtest du mal einen kleinen Einblick geben, den Hörern, was verbirgt sich dahinter, was ist der Inhalt?
Also die Idee ist in der Tat, unter allen Gesichtspunkten die Qualität im Betrieb einer Immobilie ausmachen, verbindliche Standards festzulegen und das eben im Dialog mit den Nutzern von Immobilien zu entwickeln, in einer gewissen Transparenz und dann daraus Impulse zu geben, sodass man nicht in jedem Bewirtschaftungsvertrag für ein Gebäude neu anfängt, bestimmte Dinge zu denken, sondern einfach von den erfolgreichen Lösungen an anderer Stelle profitieren kann. Das ist die Grundidee mit dabei und sich dann eben einzuklinken in die Diskussion mit Softwareentwicklern, in die Diskussion mit Sensorherstellern. Wir sind ja nicht alleine in dem Betrieb einer Immobilie unterwegs. Diese Impulse schon in die Planungsphase für ein Gebäude, in die Bauphase für ein Gebäude mit reinzubringen und dann eben bei den neuen Immobilien, die entstehen oder bei denen, die umgebaut oder saniert werden, diese Elemente wirklich einfügen zu können. Das ist die Idee mit dabei und den Kodex haben wir uns ein Stück weit gegeben, um ja, diese Spielregeln auch transparent zu machen und ja.
Ich finde das auf alle Fälle sehr gut. Ich habe die Gelegenheit kam hervor, mich einzulesen. Und Transparenz ist, glaube ich, der erste wichtige Schritt beim Thema Nachhaltigkeit. Der wird oft vergessen oder manchmal ist er auch gar nicht so einfach machbar. Jetzt lass uns direkt in das Thema einsteigen. Ich habe ja schon mit großen Zahlen um mich geworfen. 38% des globalen CO2-Emissionen stammen von Immobilien und davon über 70%. Und ich gebe zu, ich wusste das vorher nicht. Ich bin auch im Immobiliensektor unterwegs, aber über 70% betreffen den Betrieb der Immobilie. Also welche Bedeutung hat sozusagen das Thema Facility Management in der Immobilienwirtschaft und Nachhaltigkeit beim Gewerbebetrieb? Vielleicht kannst du das noch ein bisschen mehr umschreiben.
Also ich fange mal kurz mit der Perspektive der ökologischen Nachhaltigkeit an der Stelle ein, eben die gesamte Frage von Ressourcenverbrauch in einer Immobilie, alle Energieträger von dem Heizen der Immobilie, von dem Lüften, von dem Kühlen, von dem Stromverbrauch einer Immobilie für andere Abnehmer, ist eben ganz, ganz wesentlich dabei, eben zunächst den Funktionszweck der Immobilie zu erfragen. Was soll dort möglich sein? Was soll dort gemacht werden? So, und dann eben mit ganz pragmatischen Maßnahmen darauf zu reagieren, das energieeffizienter an der Stelle zu machen. Also zum Beispiel, wenn wir im April oder im Mai oder im Juni zu der Jahreszeit, zu der wir jetzt sind, und die ersten Sonnenstrahlen rauskommen, ja, und die Sonne um 10:30 auf das große Bürofenster scheint, dass eben nicht als erstes die Klimaanlage anspringt oder eingeschaltet wird, sondern als erstes mal der Sonnenschutz außen heruntergelassen wird, ja, und ich vielleicht bei den Außentemperaturen, die ich im Moment brauche, die Klimaanlage noch gar nicht brauche. So, also wirklich mit ganz banalen Dingen eben es nicht dem Zufall überlasse oder es mich einfach nicht interessiert, wie es ist, naja, weil die Klimaanlage kühlt das Büro ja auch, ja, sondern mit diesem Bewusstsein an das Thema ökologische Nachhaltigkeit heranzugehen und zu sagen, was soll das Gebäude können, für was soll es zur Verfügung stehen, welche Arbeitsbedingungen, Produktionsbedingungen müssen die Mitarbeiter, müssen die Nutzer des Gebäudes, wollen sie haben? Und wie stimmen wir diesen Betrieb eben möglichst ressourcenschonend darauf ab? Das geht dann bis zur Frage in der Essensversorgung, dass ich nur das Essen einkaufe, was wahrscheinlich an diesem Tag auch verzehrt wird, dass ich das Waste Management optimiere, also wirklich vom Energieverbrauch über den Wasserverbrauch mit einem einheitlichen Ansatz die Aspekte der ökologischen Nachhaltigkeit betreffen kann, um mal ein Beispiel herauszunehmen.
Ja, aber ich glaube, du hast jetzt gut rübergebracht, wie groß die Bandbreite ist, ne? Ja. Also von der Energieversorgung bis zur Essensversorgung derjenigen, die in dem Objekt unterwegs sind, sehr, sehr spannend. Und am Ende Energieersparnis, über die wird oft gar nicht mehr so richtig geredet. Wir reden immer über regenerative Energien, aber es fängt ja damit an, erstmal nicht so viel Energie zu verbrauchen. Stand bei manchen noch gar nicht so im Fokus, glaube ich, in letzter Zeit, hatte ich zumindest den Eindruck. Jetzt, sag mal, alleine das Spannungsfeld, wie groß das Thema ist, zeigt natürlich, dass da eine Menge Herausforderungen sind zum Thema Transformation. Welche sind das aber im Besonderen und was stimmt dich trotzdem positiv, dass die zu bewältigen sind? Weil wir wollen positiv bleiben, über das Problem redet die Welt oft genug.
Ja, das ist aber, glaube ich, ganz wesentlich bei der Frage, die du stellst. Wir haben zum Glück kein Erkenntnisdefizit mehr bei dem Thema Nachhaltigkeit, und zwar bei allen Themen. Das ist ja nicht nur die ökologische Nachhaltigkeit, sondern das betrifft auch den sozialen Teil, also die Art und Weise, wie wir als Qualitätsdienstleister diese Leistungen erbringen, dass wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem sehr diversen Ansatz einsetzen, dass wir in die Mitarbeiter investieren, dass wir sie ganz banal ordentlich bezahlen, sozialversicherungspflichtig beschäftigen, dass wir sie aber auch weiterentwickeln, ihnen die Möglichkeit geben, in Zukunft andere Dinge oder mehr Dinge zu machen, zu lernen. Also es sind viele Dimensionen mit dabei. Also wir sehen das Problem, wenn du sagst positiv, wir sehen die Herausforderung. Mhm. Wir sind gelegentlich dann aber, weil es manchmal so komplex ist, nicht konsequent genug in der Entscheidung und im Handeln. Und ich glaube, das ist bei dem Transformationsthema ein ganz, ganz wesentliches, ja, dass wir wirklich viel, viel intensiver in Umsetzungsplanungen kommen müssen, in Verbesserungen von den Effizienzmaßnahmen kommen und gar nicht so sehr in dieser Frage Erkenntnis verharren. Ja, wir beschäftigen uns unheimlich viel mit Reporting. Reporting ist wichtig, um die Transparenz und die Einsatzhandlung. Aber bei der Frage, was machen wir eigentlich daraus und wie verbessern wir die KPIs, die ermittelt haben, da kriegen wir die PS noch nicht genug auf die Strecke. Und ich glaube, das wird der wesentliche Erfolgstreiber für die Transformation werden, weil dann die Menschen auch merken, es hat sich wirklich etwas zum Guten verbessert. Das, was ich in meinem Handeln verändere, manchmal ist es ja auch mit einer Einschränkung verbunden, keine Ahnung, weniger rotes Fleisch zu essen, weil ich einfach weniger Wasser brauche, um die Tiere aufzuziehen und das Futter und so weiter, sind ganz banale Dinge, aber es ist erstmal gefühlt eine Einschränkung, ist es gar nicht, weil es ganz, ganz viele andere Produkte gibt, ja, aber ich muss auf dieser Transformation auch wirklich in die Umsetzung kommen und dann habe ich die berühmten Success Stories und dann fällt es dem Nächsten auch leichter, das zu machen. Und irgendwann bin ich inmitten der Transformation und kann sie dann zum Glück nicht mehr aufhalten.
Das Schöne ist, man sieht es jetzt leider nicht, wir haben ja kein Bild dabei, aber du sprichst aus vollem Herzen und voller Überzeugung, man merkt die Emotionen und ich kann das voll unterstreichen. Ne? Also mit einer Auswertung von Zahlen ist die Welt noch nicht transformiert, sondern das passiert erst im Machen. Das hast du, glaube ich, sehr schön rübergebracht, da unterschreibe ich jedes Wort von dir. Jetzt wird es doch ein bisschen technisch. Wir waren ja sozusagen auch bei der GEFMA. Ihr habt ja verschiedene Richtlinien, die ihr sozusagen gebaut habt als Unterstützung für die Facility Manager, so würde ich das jetzt mal sehen. Da gibt es sozusagen die GEFMA 160. Vielleicht kannst du was dazu sagen. Was deckt die ab? Die ist eine besondere. Welche Themenfelder? Und wie unterstützt sie denn am Ende? Es ging ja ums Machen. Es ging ja um die Umsetzung, ne? Und nicht um Daten, Zahlen, Fakten. Aber mit dem fängt es natürlich meistens an.
Genau. Also wir sind ja, um an die Frage vorher anzuschließen, in der Transformation, die zu einem Teil aus einem wirklichen Bewusstsein der Menschen entstanden ist, dass man etwas verändern will, dass wir merken, wir müssen etwas tun, um den Planeten zu retten und uns auf den Weg der Dekarbonisierung zu begeben. Es ist aber ein Stück weit auch immer wieder regulatorisch getrieben, dass man da etwas machen muss, ja, wenn man irgendwie seine Immobilie in einem Portfolio bewerten will oder wenn man einen Mieter finden will, dass man etwas machen muss. Und diese ganze Regulatorik, die es gibt, die ist wahnsinnig komplex. Da wird in Brüssel etwas erarbeitet, was Hunderte oder Tausende von Seiten hat. Und dann muss es noch eine nationale Umsetzung geben. Und dann gibt es noch Verordnungen dazu im nationalen Recht, die Dinge konkretisieren. Und kaum jemand schafft es eigentlich, einen Überblick zu bekommen. Und alle fragen sich, wie bringe ich das denn jetzt noch in Facility-Management-Vertrag zwischen dem Kunden, zwischen dem Eigentümer, dem Nutzer der Immobilie und dem Dienstleister hinein. Also, dass das alles mit dabei ist. Und alle arbeiten eigentlich an dem gleichen Thema, Regulatorik zu verstehen und in konkrete Handlungsempfehlungen zu übersetzen. Und das haben wir eben in der GEFMA, im Deutschen Facility Management Verband, getan. Da sind die Dienstleister mit dabei, da sind aber auch die Nutzer vertreten, da sind Hochschulen, Forschung, Lehre mit dabei, da sind Berater mit dabei. Also ein unheimlich großes Netzwerk, das dann ein Regelwerk vorgibt mit Empfehlungen, die in GEFMA-Richtlinien niedergebracht sind. Eben immer mit dem Ziel, bestimmte Qualitätsstandards zu garantieren. Und in der GEFMA 160 sind eben wirklich erstmals alle Nachhaltigkeitsaspekte im Immobilienbetrieb in einer Richtlinie zusammengebracht und eben so konkret beschrieben, dass man sogar unter dem Label SustainFM eine Zertifizierung, eine Auditierung für diese Bereiche an der Stelle haben kann. Das heißt, bei der Frage, wie kommen wir von der Idee in die Umsetzung, wir wirklich ein pragmatisches, ganz konkretes, verbindliches Regelwerk haben, wo sich Immobilieneigentümer und Dienstleister zusammen hinsetzen können und sagen können, das will ich unter dem Stichwort Nachhaltigkeit des Betriebs der Immobilie erreichen und so machen wir das. Und ich theoretisch dann daraus einfach einen Vertrag mache, das unterschreiben beide Seiten und ich wirklich direkt in die Umsetzung gehen kann. Und dann natürlich mir Gebäude für Gebäude unterschiedlich angucken muss, welche Stellschrauben funktionieren dort, den Ist-Stand erheben, Ziele definieren und wirklich in eine Umsetzung zu kommen, auch die Umsetzung zu dokumentieren und den Verbesserungsfortschritt zu dokumentieren unter allen Gesichtspunkten. Das ist die Idee, mit dabei ist, aus einem wahnsinnig komplexen Themenfeld konkret umsetzbare Regeln zu machen.
Sehr, sehr spannend. Also quasi habt ihr ja die Übersetzungsarbeit gemacht, ne? Also aus Brüssel heraus, 1000 Seiten, habt ihr es konsumerisch die Brücke zum Umsetzung geschrieben.
Wir haben ehrenamtlich viel Zeit investiert von allen Beteiligten und haben den Versuch unternommen, Regulatorik, Regulierung zu verstehen und für die Menschen in Deutschland in der Praxis umsetzbar zu machen. Und es ist uns gelungen und dafür werden wir auch gelobt. Die Politik freut sich auch darüber. Also es ist kein Gegeneinander, sondern ein Miteinander. Und wir geben auch die Impulse zurück, was funktioniert. Was funktioniert nicht? Was kann man bei der nächsten Gesetzgebung vielleicht auch an Änderungen mit aufnehmen, damit wir noch besser wirklich vorankommen in der Praxis? Der Dialog funktioniert super.
Ja. Ich glaube, ist auch wichtig, ne? Also da hat ja jeder seinen Blick auf die Themen und zu sagen, das ist alles zu komplex, ist natürlich auch sehr einfach, wenn man dann überlegt, was da drin alles geregelt werden soll.
Richtig.
Und wenn man sich selbst hinstellt, kommt man halt vom Hölzchen auf Stöckchen und wundert sich, auf einmal sind 1000 Seiten da und der es vorher nicht gelesen hat, der ist natürlich auch nicht so tief drin, der braucht seine Zeit, ja. So, deswegen muss ich noch mit einem Augenzwinker, muss ich schon noch eine Frage stellen, sozusagen, ihr habt einen Quick-Check auch ja bei dem Thema, ne? Jetzt stelle ich mir die Komplexität vor, über die wir gerade sprechen, und Quick-Check habe ich so ein Gefühl, das kann man in wenigen Minuten Minuten hat man einen Blick. Ist das so oder ist das ein bisschen übertrieben?
Also du kannst den Quick-Check in wenigen Tagen machen. Und jetzt hängt es ehrlicherweise von der Komplexität und von der Größe der Immobilien ab. In einem Haus, wie hier sind, was eine gewisse Tradition hat und dann mit verschiedenen Nutzungen erfahren ist, mit einer komplizierten Gebäudetechnik, wenn ich das richtig machen will, investiere ich wahrscheinlich sinnvollerweise 1, 2 oder 3 Tage. Ich kann aber, wenn ich mit einem erfahrenen Partner für 2 Stunden durch dieses Haus gehe, aus der Erfahrung und dann am Ende auch aus einer datenbasiert abgebildeten Erfahrung, das ist ja die Idee, dass wir eben auch mit einer Softwarelösung arbeiten, dass wir nicht immer bei Null anfangen und einfach das Wissen nutzbar machen, aber zu sagen, das sind wahrscheinlich die Stellhebel, die es in diesem Gebäude gibt. Und wenn man die angeht, kann ich mit einem Quick-Check auch wirklich Quick-Wins an der Stelle erreichen. So, und von den 4, die einem einfallen, sind hier wahrscheinlich auch 1, 2, 3 umsetzbar. Und dann ist die Frage, wie detailliert will ich werden oder bleibe ich eben mit einem Quick-Check auch in einem Quick-Win und setze erstmal diese Maßnahmen um, bevor ich dann den Gebäudebetrieb von 97% auf 99% optimiere. Kann man auch machen, aber das dauert dann ein bisschen länger.
Ja, wir schmunzeln gerade beide hier, ne? So, an der Ecke, aber das sehe ich so typisch deutsch, ne? Alle probieren erstmal den Perfektionismus. Ja. Da wäre ich eher beim Quick-Check und sagen, lass uns erstmal die großen Hebel raussuchen, lass mir die angehen und dann haben wir schon mal einen großen Schritt getan und Tempo können wir ja gut gebrauchen. Also wir haben ja gerade etwas Tempo in der Transformation letztendlich verloren. Jetzt spielt natürlich, muss ja jemand vorher überzeugt sein, dass er das tut, ne? An der Ecke, nicht jeder will nur gleich die Welt retten, sondern Geld spielt auch eine große Rolle. Nachhaltigkeit wird oft mit Kosten verbunden, mit Verzicht, du hast es vorhin gesagt, ne? Auch mit Verzicht letztendlich verbunden. Ihr seht das ein bisschen anders, kommuniziert das auch anders. Also bring mal so ein paar Vorteile, also rechtliche oder operative Natur, wenn man Nachhaltigkeitskriterien integriert, was das für die Betreiberverantwortung an positiven Effekten spielt.
Also ich habe natürlich die Frage der Werthaltigkeit einer Immobilie nicht immer nur an einem Stichtag, sondern wenn jemand sich überlegt, eine neue Immobilie zu bauen oder jemand sagt, ich brauche für die nächsten 10, 20, 30 Jahre eine neue Fabrikhalle oder ein neues Bürogebäude, ja immer die Frage, was stelle ich da heute hin und welchen Wert hat das in 20 oder 30 Jahren noch, weil ich dann ja wieder Geld ausgeben muss, um ein Retrofit, ein Refurbishment zu machen oder einen Neubau an der Stelle zu haben und sich unter dieser Frage, was investiere ich dort, eben zu sagen, ich gucke mir nicht nur die Kosten des Neubaus und dann die Frage, was ist der Wert dort an, sondern ich schaue mir auch an, betriebswirtschaftlich, welche Ausgaben ich über die Laufzeit auf der Betriebsseite an der Stelle habe. Und wenn ich mir das anschaue, ja, und auf diese laufenden Kosten jetzt wirklich Einsparmaßnahmen an der Stelle tue, dann habe ich eigentlich einen doppelten Vorteil, dass ich auf der einen Seite sage, ich verbessere die CO2-Bilanz meiner Immobilie und habe damit einen besseren Wert in den Büchern oder wenn ich die Bewertung meines Immobilienportfolios an der Stelle habe, wenn ich eine nachhaltige grüne Immobilie habe, weil ich einen geringeren CO2-Footprint habe. Ich habe meine Nachhaltigkeitskriterien als Unternehmen verbessert, aber ich habe natürlich auch unter Kostengesichtspunkten einen riesen Vorteil, wenn man sich anguckt, was die Entwicklung von Strompreisen ist, was die Entwicklung von Gas- und von Ölpreisen an der Stelle ist, dann sehe ich es eben auf der Nachhaltigkeits-KPI-Seite, aber auch ganz banal bei den Rechnungen, die ich an der Stelle ausgebe. Und manchmal kann es natürlich sein, dass ich zunächst eine Investition habe. Also wenn ich bei dem Quick-Check feststelle, dass ich eine alte Lüftungsanlage habe, und wenn ich die alte Lüftungsanlage gegen eine neue Lüftungsanlage austausche, sofort mein Stromverbrauch sinkt und ich damit auch sofort eine Verbesserung meines CO2-Footprints an der Stelle habe, habe ich eine Ersparnis auf der OPEX-Seite, aber ich habe erstmal CAPEX-Aufwand. So, und das ist eben die Frage jetzt, bin ich bereit, in dem Moment zu investieren, ja, und eigentlich danach die Vorteile an der Stelle zu haben. Also das heißt, ich muss mir die Mühe machen und erstmal Geld ausgeben, dass ich mich damit beschäftige. Der Mensch, der den Quick-Check macht, der braucht Zeit, der braucht diesen einen Tag und der hat eigentlich immer erst was anderes zu tun. Also es ist wie so ein, ja, ich muss einmal in diese Verbesserung reingehen, aber wenn ich da durch bin, habe ich eigentlich sofort Vorteile mit dabei. Und diesen und den Kostenfaktor, den muss ich eben eingehen und habe aber, wie meine Beispiele eben gezeigt haben, eigentlich eine unmittelbare Refinanzierung, die an der Stelle beginnt.
Ja. Denke ich, sehr gutes Beispiel, was auch ein Laie gut nachvollziehen kann. Jetzt ist ja quasi, das eine ist die ökologische Seite, es gibt ja noch viele andere Seiten der Nachhaltigkeit. Deswegen lass uns mal auf das Thema gehen, also welche Themen sozusagen ihr da letztendlich in der Nachhaltigkeit als Facility Management angeht, also im sozialen Bereich, sei es oder etwa faire Arbeitsbedingungen oder gelebte Vielfalt, Aufstiegschancen für die Mitarbeitenden. Vielleicht möchtest du da nochmal drauf eingehen, weil ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, was oft ein bisschen zu kurz kommt, weil wir reden alle immer über ökologisch.
Ja, absolut. Und wenn jeder, der heute zuhört, sich mal überlegt, wer sind eigentlich die fleißigen Helferlein, die so jeden Tag um einen herum das am Laufen halten und das in Schuss halten, wer macht das Mittagessen in der Kantine und wer kümmert sich darum, dass die Sachen hinterher gespült werden und wer ist eigentlich der Haustechniker, der die Klimaanlage am Laufen hält oder wenn irgendwas bei der Videokonferenztechnik gerade nicht funktioniert, den man anruft, also dann kriegt man, glaube ich, ein Gefühl dafür, wie viel Arbeit da drin steckt. Und das sind natürlich auch Menschen, denen dieser Job im Idealfall Spaß machen sollte. Und das ist etwas, was uns als Möglichmacher eben unheimlich wichtig ist, dass wir den Wert des Facility Managements eben auch unter diesem Gesichtspunkt sehen, dass es einfach immer noch ein People's Business ist. Natürlich habe ich Sensoren, natürlich habe ich Datenbanken, natürlich habe ich Konzepte, Standards, Richtlinien, aber ich habe immer noch wahnsinnig viele Menschen, die diese Dinge umsetzen müssen und umsetzen wollen. Und nur wenn ich diese Menschen wertschätze, deren Know-how auch der AI zur Verfügung stelle und daraus etwas mache und die wirklich physische Arbeitsleistung der Menschen habe, funktioniert die Geschichte. Und das ist eben etwas, was wir sehr ernst nehmen. Gut ausgebildete Menschen zu finden, ist in Deutschland eine Herausforderung. Wir brauchen Zuwanderung, wir brauchen richtige Zuwanderung in den Arbeitsmarkt. Das gilt für Fachkräfte aller Art, das gilt aber auch für einfache Tätigkeiten. Das ist genauso schwierig, eine Küchenhilfe zu finden wie einen Kälte- und Klimatechniker in Deutschland. Und wir versuchen eben, diese Menschen so wertschätzend zu behandeln, dass sie gerne bei uns arbeiten, dass sie gerne in dieser Branche arbeiten und dass wir sie auch weiterqualifizieren. Weil die fragen alle, wie kann ich dann irgendwann ein bisschen mehr verdienen? Und jetzt ist viel richtigerweise auch tariflich geregelt, wo man gar nicht so sehr ausscheren kann. Aber jetzt wirklich den Menschen eine Wertschätzung zu geben, sich um sie zu kümmern und zu sagen, naja, ein Großteil, wir Dienstleister bei den Möglichmachern bringen wahrscheinlich mindestens 150.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in unseren Unternehmen zusammen. Vielleicht sind sogar noch ein paar mehr. Und da gibt es eben unheimlich viele Möglichkeiten, auch in den Arbeitsmarkt einzusteigen, wo wir mit Menschen, die noch geringe Qualifikationen am Anfang haben, eben sagen, komm, du kommst zu uns, wir investieren in Ausbildung, in Weiterbildung, du kommst in Teams rein, in gemischte Teams und hast eine Chance, dich weiterzuentwickeln und auf Dauer einen sicheren Arbeitsplatz zu bekommen, was ja auch nicht selbstverständlich ist in Zeiten wie diesen. Und
Und ich kann mir gut vorstellen, ohne jetzt Experte für deine Branche zu sein, aber dass der Kampf da um Personal wahrscheinlich vielleicht sogar noch ein Stück höher ist als in unserer Branche, in dem Segment, da der Markt da hart umkämpft ist. Ich habe gesehen, genau aus diesem Grund seid ihr dabei, einen Ausbildungsberuf zu schaffen. Habt schon eine ganze Menge Genehmigungshürden übersprungen, die man wohl nehmen muss. Kann ich mich nicht so genau aus. Vielleicht möchtest du da noch genauer eingehen. Was tut ihr da eigentlich? Und was ist die Idee dahinter? Was schafft ihr da?
Ja, in der Tat haben die Möglichmacher aus eigenem Antrieb heraus, aber natürlich auch die GEFMA, weil der gesamte Markt gemerkt hat, wir haben ein ganz bestimmtes Bottleneck intensiv gearbeitet, weil der Ausbildungsberuf des Facility Managers in dieser Form so nicht vorlag. Also wir hatten Spezialisten im Bereich des Caterings, wie eine Küche funktioniert. Wir hatten Spezialisten im Bereich der Kältetechnik, der Klimatechnik, der Heizung, Wasser, Abwasser, also immer unterschiedliche Bereiche. Aber im positiven Sinne, der Generalist, der perspektivisch als Objektleiter das gesamte Objekt steuert, bei dem die Fäden der Betreiberverantwortung des gesamten Objekts zusammenläuft und der dann die Experten bei Bedarf holt. Für Regelwartung nach einem festen Terminkalender, für eine akute Entstörung, wenn es irgendwo ein Problem gibt, für eine Beratungsleistung, wenn irgendwo eine Anlage zum End of Lifetime kommt, man überlegt, erneuern wir die oder verändern wir was. So, und dieser Steuerungsbereich, der Begriff des Facility Managers als eine Person und nicht als ein Unternehmen, wenn bei einem Menschen auf zwei Beinen mit dabei zu haben, das ist etwas, was so gefehlt hat. In der kommt ja im Prinzip die Komplexität managt, die heutzutage an eine Steuerung von einem komplizierten Gebäude mit dabei ist. Und das ist ein mühsames Bohren von dicken Brettern gewesen. Wir haben uns aber nicht entmutigen lassen. Wir haben viel Unterstützung mit dabei gehabt. Und dieses Berufsbild ist jetzt eben in der Entstehung, sodass wir dann in Zukunft auch Facility Manager ausbilden können, die sich so nennen dürfen, dass es ein klares Curriculum für die Ausbildung gibt und ein klares Jobprofil. Wir diese, weiß ich nicht, die Spinne im Netz oder den Menschen, der am am Schaltpanel an der Stelle eines Gebäudes ist, dass wir dem versuchen, so viel wie möglich von den verschiedenen Bereichen beizubringen, dass er diese Koordinierungsleistung übernehmen kann. Das hat gefehlt und das gibt's jetzt.
Ich bin ja schon ein bisschen überrascht, ne, wenn ich so überlege, wie viele Immobilien allein in Deutschland vom Facility Management betreut werden, dass es den Beruf bis dato nicht gab. Also mich hat das überrascht.
Ja.
Aber ich kann es sehr gut vorstellen, ne, so immer mehr Expertise wird überall in den Bereichen ausgebildet, aber die sprechen natürlich dann oft auch eine andere Sprache. Man versteht sich nur untereinander darüber, einen Generalisten zu haben, der genau diese Punkte beachtet, den du besprochen hast. Sehr, sehr spannend und ich glaube auch eine spannende Aufgabe, weil die ja definitiv sehr vielfältig ist, könnte ich mir zumindest vorstellen.
Ja, absolut. Das ist eine sehr gefragte Aufgabe und das ist wahrscheinlich auch was Spaß macht.
Ja? Ja, sehr abwechslungsreiche Aufgabe. Jetzt haben wir ja ein paar Themen angesprochen, Ökologie bis hin zum Ausbildungsplatz, sind an verschiedenen Themen vorbeikommen. Jetzt gibt es ja mal leider immer so einen kleinen Gap zwischen Theorie und Praxis, ne? In dem richtigen Leben. Also deswegen die Frage, du hast über einige Lösungsansätze gesprochen, wie werden die in der Praxis angenommen? Siehst du da schon Veränderungen im Facility Management? Wir haben gesagt, das bringt einen hohen CO2-Fußabdruck der Immobilienwirtschaft, also wenn es einen Hebel gibt, dann ist da ein großer, großer Hebel und jetzt noch besonders in dem Betreiben von Immobilien. Also siehst du da Bewegung? Hat sich da vielleicht auch in den letzten Monaten was geändert, positiv wie negativ? Was ist dein Bild darauf?
Also die Bewegung kommt rein. Die ist absolut da und dann wie immer bei solchen größeren Transformationen mit unterschiedlicher Geschwindigkeit und mit unterschiedlicher Bereitschaft. Ich verstehe aber auch, dass es Immobilieneigentümer gibt, die gerade in einer wirtschaftlich nicht einfachen Situation sind und die bei der Abwägung eben zu sagen, investiere ich jetzt in eine Nachhaltigkeitsinitiative oder versuche ich mal die nächsten 6 oder 12 Monate über die Runden zu bekommen und mit meiner Kasse hinzukommen. So kann man an der Stelle verstehen, dass da nicht alle in dem gleichen Tempo an der Stelle mit dabei sind. Und es ist auch die Frage, wie geht die öffentliche Hand mit ihren eigenen Immobilien damit um? Es sind ja nicht nur die Frage der privaten Immobilieneigentümer, die mit dabei sind, sondern wir haben einen unheimlich großen öffentlichen Gebäudebestand. Das heißt, auch da wirklich die Bereitschaft der öffentlichen Hand in Nachhaltigkeit von deren Immobilien zu investieren, ist etwas, wo gerade eine positive Veränderung an der Stelle eindringt. So, und irgendwie ist dann am Anfang aber immer noch so die Frage mit dabei, ist derjenige jetzt bereit, diese Anfangsinvestition zu gehen, zeitlich und monetär oder nicht? Und da glaube ich schon, dass immer mehr Entscheidungsträger mal über diese Hürde drüber gehen. Und dann ist doch das Schöne, und das haben wir, glaube ich, auch ganz heute ganz gut beschrieben, dann gibt es schon unheimlich viele Dinge, die erprobt sind, wo es positive Beispiele gibt, mit denen ich anfangen kann. Ich muss ja nicht gleich das perfekt optimierte Konzept an der Stelle haben, sondern ich kann ja auch mal mit den weißen Feldern in der Matrix oder mit den Low-Hanging-Fruits an der Stelle starten und kann einen unheimlichen Effekt erreichen.
Ja,
die Bereitschaft ist da und es geht jetzt los. Und mit den Beispielen und Best-Practice-Stories kann ich unheimlich viel erreichen.
Und vielleicht gibt es ja jetzt auch ein bisschen Geld vom Staat für die eine oder andere Situation, die man letztendlich mit nutzen kann. Fällt mir gerade so spontan an, wenn ihr 70% des CO2-Abdrucks über den Betrieb sozusagen optimieren könnt, ne? Gibt es eine Rückkopplung zum Neubau? Jetzt passiert nicht so viel Neubau, weiß ich, aber passiert da trotzdem schon im großen Stil. Also diese Erfahrung, die ihr macht, ne, wo ihr sagt, wow, da mussten wir so ein bisschen nachbessern, aber die Immobilie war, wie sie ist, war ein Altbestand. Wird dieses Wissen in den Neubau irgendwie überführt?
Ja, das ist in den letzten wenigen Jahren schon sehr intensiv entstanden im Dialog, dass eben die Erfahrung aus dem Lifecycle auch schon in die Frage der Anforderungen an einen Neubau einfließt und es auch dort die ersten Zertifizierungen gibt für den Neubau einer Immobilie, die eben nicht nur die Bauphase, sondern auch wieder die Betriebsphase an der Stelle abdecken. Also da greifen auch ein Stück weit die unterschiedlichen Richtlinien und die unterschiedlichen Zertifikate auch ineinander, um das abzubilden.
Okay. Spannend, glaube ich auch sehr, sehr wichtig. Jetzt komme ich doch nochmal auf ein einzelnes Thema, das Thema Energie. Ne? Irgendwie in aller Munde, da hat jeder irgendeine Meinung dazu, habe ich, glaube ich, den Eindruck. Und Energiesicherheit ist der eine Punkt. Haben wir viel gelernt, glaube ich, den Ukraine-Krieg. Momentan hoffen wir ja, gibt es da so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. Mal schauen, ob es so ist. Und Energieeffizienz. Also wie siehst du sozusagen die Entwicklung zum Thema Energie? Also Energiesicherheit, Stabilität.
Also wir haben, glaube ich, bei der Frage, was macht den Wirtschaftsstandort Deutschland und was macht den Wirtschaftsstandort Europa aus, eine große Herausforderung beim Thema Energieversorgung und auch sichere Energieversorgung und bezahlbare Energieversorgung. Wir können uns noch so viele Gedanken über Investitionen in die Zukunft, über Dekarbonisierung, über Weiterentwicklung und Ausbildung von Menschen, über die Funktionsfähigkeit von Rentensystemen machen. Wenn die Wirtschaft nicht funktioniert und niemand in diese Systeme einzahlt und nichts erwirtschaftet wird, haben wir ein Riesenproblem. Und die Frage, welche Standortbedingungen wir im Wettbewerb, als Deutschland sind wir zu klein, als Europa haben wir eine Chance, und die Rahmenbedingungen im Wettbewerb mit China, mit Indien, mit Amerika sind eben ganz, ganz wesentlich. Das heißt, die Frage der neuen Bundesregierung an eine sichere, verlässliche und bezahlbare Energieversorgung ist unheimlich wichtig. Das heißt nicht, dass man all das zurückdreht und wieder in die alte Logik an der Stelle hineinkommt. Die Idee, mehr auf Erneuerbare zu gehen, die Idee, die Transformation einzuleiten, ist sicherlich richtig, aber man wird einen Weg dahin brauchen und man muss gucken, wie man diesen Weg an der Stelle beschreiben kann. Insofern es ist gut, dass das Thema im Moment unideologisch auf dem Tisch liegt und man sich anguckt, welche Möglichkeiten es gibt und man dann die richtigen Entscheidungen treffen muss. Ich glaube, das Signal ist unheimlich wichtig und das ein bisschen die Frage von unserem Wertesystem, von wem kaufen wir wie billig welche Energieträger, was heißt das für unsere eigene äußere Sicherheit, was heißt das für die Verteidigung unserer eigenen Freiheit, sind es eben Dinge, die man auch einpreisen muss, dass wir nicht um den billigsten Energieträger an der Stelle zu haben, uns in eine Abhängigkeit von Staaten bringen, die uns am Ende auch, wie soll ich sagen, angreifen wollen oder das in Frage stellen, was Frieden, Freiheit und Demokratie an der Stelle ausmacht. Da gibt es unheimlich viel zu tun und ich glaube, wenn man diese wirtschaftlichen Rahmenbedingungen geschaffen hat, dann haben wir auch wieder eine Chance auf den Pfad oder uns um den Pfad zu kümmern, den wir jetzt in diesem Gespräch auch miteinander geführt haben.
Ja. Schwieriges Thema und das ist ja nur ein Teilbereich.
Richtig,
absolut. Nur ein kleiner Teilbereich. Lass uns auf den weiteren gehen. Neue Technologien, Digitalisierung, welche Rolle spielen die bei euch? Und sozusagen werden die bereits schon sehr intensiv genutzt zum Thema Nachhaltigkeit? Ne? Weil da sehe ich schon auch einen sehr großen Trend.
Ja, absolut. Die spielen eine sehr große Rolle. Die werden auch genutzt. Also die Frage von Datentransparenz, um sich ein datenbasiertes Lagebild zu machen, um sich dann Zielsetzungen zu machen, konkrete Maßnahmen abzuleiten, auch Fortschritte zu monitoren, nicht überall das Rad neu zu erfinden, sondern es gibt viele Parameter einer Immobilie, die es in anderen Immobilien genauso gibt. Da kann ich unheimlich viel machen mit dem Wissen aus einer Immobilie, das in anderen einzusetzen. Und natürlich, wenn ich das Daten- und softwarebasiert mache, kann ich das Wissen von vielen intelligenten Menschen natürlich an der Stelle hebeln und wenn ich dann noch künstliche Intelligenz drüber laufen lasse, kann ich das nochmal effizienter machen. Aber Hand aufs Herz, alles beginnt damit, dass ich eine solide Datengrundlage habe. Und da sind wir im positiven Sinne immer realistisch, dass wir sagen, bevor wir auf das Thema AI springen, lass uns erstmal gucken, dass die Daten, die wir in einem Gebäude erheben, überhaupt in der richtigen, kongruenten Art und Weise erhoben werden, dass sie so abgespeichert werden, dass wir sie nutzen können, dass wir sie auswerten können und überhaupt mal einen Datenschatz, Daten sind das neue Öl, hat mal irgendjemand an der Stelle gesagt, wenn ich das auf die Immobilienbranche anwende, welche Daten, wo sind die Zähler, in welcher Häufigkeit lese ich die eigentlich aus, wie speichere ich die, wie mache ich sie nutzbar aus verschiedenen Gebäudetechniksystemen, die laufen, die heute nicht nur unterschiedliche Hardware, sondern unterschiedliche Steuerungssoftware haben, die gemeinsam nutzbar zu machen und in einer Cloud in Anführungsstrichen oder auch nicht in Anführungsstrichen die Daten wirklich abzuspeichern, nutzbar zu machen, ist der erste wichtige Baustein und da gibt es noch unheimlich viel zu tun. Da gibt es ganz viele konkrete Ideen, gibt dann auch auf der Software und auf der AI-Seite im Immobilienbereich unheimlich viele gute Lösungen. Wir sind sowohl bei den Möglichmachern häufig Partner wirklich von Test-Cases, von Pilot-Cases, wo wir Software oder Sensorik oder andere Technik wirklich einsetzen, damit die Startups auch einen echten Kunden haben, an dem sie das ausprobieren können und wir das begleiten. Auch auf der GEFMA-Seite, auch in Kooperation mit dem CIA sehr, sehr intensiv mit dabei, um viele gute Ideen, auch technologischer Idee aus Deutschland, in der Praxis zu verproben.
Ja. Ich glaube, die Frage ist auch, wahrscheinlich gibt es viele Lösungen, die natürlich nicht immer miteinander kooperieren können so richtig oder miteinander kommunizieren können, dass man Daten austauschen kann. Wem nimmt man jetzt, wo nimmt man den Fokus, wie kann man skalieren? Ich denke schon, das ist eine ordentliche Diskussion, die kommt mir auch aus unserer Branche sehr, sehr bekannt vor, ja. Bei so einem Change. Change ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Lass uns ein bisschen nach vorn gucken. Ne? Also so, keine Ahnung, such dir was aus, 5 oder 10 Jahre, was ein guter Zeitraum für Facility Management ist. Schau mal nach vorne in der Immobilienbranche. Wie steht das Thema Nachhaltigkeit in 5 bis 10 Jahren? Wo siehst du große Trends? Wo wird die größte Bewegung sein?
Also ich glaube, dass das Thema bleibt auf der Agenda und wird ein Stück weit im positiven Sinne mehr in den Alltag der Nutzer und der Betreiber von Immobilien eingegangen sein. Ich glaube, wir haben dort dann die Dinge, die ich eben ein bisschen beispielhaft als Best Practices oder Low-Hanging Fruits beschrieben habe, werden immer weiter umgesetzt werden. Und wir haben dann eine Chance, aus diesen Erfahrungen, aus diesen positiven Beispielen auch die Menschen mitgenommen zu haben. Und ich glaube, mit einer Weiterentwicklung auch auf der technologischen Seite und auch auf der Datenseite, die ja einfach eine unheimliche Geschwindigkeit an der Stelle zunimmt, wird sich das Thema auch weiterentwickeln. Zugegebenermaßen die Anzahl der geografischen Märkte, in denen wir das Thema so intensiv, wie wir es in Deutschland oder in Kerneuropa diskutieren, ist ja auch noch ausbaufähig. Es gibt ja Länder auf der Welt, wo sich für die Themen, ohne dass ich jetzt daraus einen Vorwurf immer mache, noch überhaupt nicht so prominent mit dabei sind. Das heißt, wir haben vielleicht sogar mal wieder, ich will jetzt nicht sagen Made in Germany, aber vielleicht haben wir sogar mit der Frage eines nachhaltigen Immobilienbetriebs ein Konzept, das wir mal wieder in die Welt exportieren können und mit dem wir auch Geld verdienen und unser Know-how einsetzen können. Wenn wir die Dinge nur in Deutschland machen, leisten wir einen Beitrag, dem Planeten zu helfen, aber wir retten ihn nicht. So, also sollte ein bisschen auch der Anspruch sein, dass das Thema in 5 oder in 7 Jahren vielleicht auch auf andere Geografien in der Welt ein bisschen ausgestrahlt hat und auch dort vorangeht.
Ja, ist ein spannendes Stichwort. Ich bin nächste Woche zu einer Veranstaltung eingeladen. Da heißt, der ist einer der Slogan, Nachhaltigkeit ist das neue Profitabel. Würde ganz gut bei dir dazu passen. Das in Deutschland umzusetzen, Erfahrung zu sammeln, Profi darin zu werden und das in die Welt zu exportieren. Also ich könnte mir Schlechteres vorstellen an der Stelle. Da drücke ich euch die Daumen, dass das genau dieses Bild für die Zukunft entsteht. Ich gucke so ein bisschen auf Zeit und schiebe einfach noch mal eine Frage rein, weil die mich einfach brennend interessiert. Krankenhäuser, Gesundheitseinrichtungen ist ja so ein ganz spezielles Thema, ne? Finde ich, hat ja noch mal eine andere Komplexität als vielleicht Büroimmobilien, meint der Laie Enrico. Erzähl uns mal ein bisschen darüber, was sind eigentlich so da Stellhebel, was sind die Herausforderungen von Kliniken? Denn das ist ja für euch auch ein sehr komplexes Thema, ein sehr spezielles Thema, könnte ich mir vorstellen.
Ja, in der Tat ist das eine besondere Form der Nutzung der Immobilie, wo es dann aber auch unterschiedliche Bereiche gibt, die in einem Krankenhaus ist. Also wenn man sich jetzt mal den gedanklichen Gang in ein Krankenhaus hineinnimmt, habe ich von der Frage der Kantine für Besucher und Mitarbeiter über die Frage der Zimmer, wo die Patienten liegen, nachdem der gebrochene Arm versorgt wurde, bis hin zur Frage der Intensivstationen oder die Operationssäle, Labortechnik, habe ich unterschiedliche Bereiche, wo ich unterschiedliche Anforderungen an die Immobilie habe. Das heißt, ich habe in einem Gebäude noch mehr verschiedene Themen, die mit dabei sind. Ich bin im Bereich der kritischen Infrastruktur. Ich brauche dort eben, weiß ich nicht, ich möchte auch nicht, dass im normalen Bürogebäude die Klimaanlage ausfällt, weil dann alle Mitarbeiter nach Hause gehen. Aber wenn das in einem Krankenhaus passiert, habe ich natürlich ein ernsthaftes Problem. So, das heißt, ich habe besondere Anforderungen an die Gebäudetechnik und eine zunehmende Komplexität. Ich habe besondere Anforderungen an Hygiene, die ich natürlich haben will. Und jetzt ist manchmal aus der Nutzerperspektive in Deutschland vielleicht Krankenhaus oder Gesundheitseinrichtung auch nicht schön und auch nicht immer perfekt. Aber wenn man da mal ein bisschen im Vergleich in die Welt hineinguckt, haben wir da, glaube ich, schon einen relativ hohen Qualitätsstandard, den auch wir immer weiter verbessern wollen. Und dann muss man am Ende sagen, bei aller Unterschiedlichkeit von unterschiedlichen Betreibern, die Grundanforderungen an eine solche Immobilie sind dann natürlich doch immer ähnlich und da kann man auch unheimlich viel voneinander lernen und wenn man ein gutes Konzept für ein Krankenhaus hat, kann man das auch in anderen an der Stelle anwenden. Da ist dann manchmal ein bisschen das Problem, dass die Bereitschaft für Gesundheit Geld zu bezahlen oder dass es auch etwas kostet, irgendwie nicht bei allen Menschen vorhanden ist. Das zahlt ja irgendwie die Krankenkasse oder irgendwelche anonymen Kostenträger, die mit dabei sind, so dass da wir uns gelegentlich auch im Spagat befinden, was sind eigentlich die Finanzierungsmöglichkeiten, die man an der Stelle hat, um dort Qualität weiterzuentwickeln. Aber es sind unter aus Facility Management Sicht sind spannende Objekte, weil sie eben besondere Anforderungen haben und wir zum Glück Konzepte haben. Das gilt jetzt nicht nur für Deutschland, gibt ja auch viele Unternehmen hier bei den Möglichmachern, die in anderen Ländern aktiv sind, in Österreich, in Italien mit dabei sind und das auch dort eben sehr, sehr gut funktioniert.
Also ich kann mir das ein sehr spannendes Thema vorstellen, ehrlicherweise. Und wenn ich dann das Thema kritische Infrastruktur, will ich jetzt gar nicht in die Tiefe eingehen, aber die letzten Jahre haben uns ja, manchmal sogar die letzten Monate, an dem Thema ja auch nochmal zusätzlich sensibilisiert. Da ist ja sicher auch viel in Bewegung, worauf ihr da achten müsstet, ne? Dass am Ende der Betrieb weiterlaufen kann. Ja, da hängen Menschen eben dran.
Ja, ja, absolut. Also das Thema Verlässlichkeit und Funktionsfähigkeit, Sicherheit im weitesten Sinne ist ja nicht nur, dass die Energieversorgung da ist, dass die Wasserversorgung da ist, auch mit sauberem Wasser, ja, dass das eine physische Sicherheit von einer Produktionsanlage gibt. Das Thema Cybersecurity nimmt einfach unheimlich zu. Ja, mit immer mehr Gebäudetechnik und mit immer mehr datengetriebenen Steuerungsmodellen habe ich natürlich auch das Risiko, dass wenn einer die Steuerung von meiner Lüftungsanlage hackt und damit eine Chance hat, theoretisch von der Lüftungsanlage über die Gebäudeleittechnik vielleicht sogar irgendwann ins ERP-System der Firma reinzukommen. So, und das sind jetzt alles keine Verschwörungstheorien, sondern ich muss halt gut aufpassen, wie ich damit umgehe und umfassende Sicherheitskonzepte haben. Das ist das, was wir eben auf der Kundenseite sehen, dass auch wenn wir nicht die Experten für alle Bereiche sein können, an vielen Stellen der Kunde eine integrierte Sicherheitsstrategie hat, nicht nur im Bereich der kritischen Infrastruktur und in uns einen Partner sieht, wo er sagt, du machst schon so viel bei mir im Gebäude, hast du zumindest eine Idee, wen ich danach auch fragen kann, dass wir das einmal gesamthaft betrachten. Und ich hätte mir auch gewünscht, dass wir uns nicht so intensiv um das Thema Sicherheit in Deutschland und Europa Gedanken machen müssen, aber es bringt halt auch nichts, so zu tun, als seien wir nicht bedroht. Hat keiner was gewonnen. Also wir müssen das leider ernst nehmen und dann darauf auch reagieren. Und das hat halt auch keine Zeit, da jetzt noch irgendwie 2, 3, 4 Jahre zu warten, sondern wir sind halt mittendrin.
So ist es leider. Wäre nochmal, glaube ich, einen eigenen Podcast wert, das Thema, da in die Tiefe einzusteigen. Also falls jetzt jemand denkt, Facility Management ist langweilig, also ich finde bei dem kurzen Ritt, den wir gerade gemacht haben, durch die Vielfalt, im Gegenteil, es ist sehr, sehr, sehr spannend, umso wichtiger, dass da vielleicht auch ein neues Berufsbild kommt mit einer übergreifenden Aufgabe, um die ganzen Dinge wie im Orchester gut zu orchestrieren.
Wir haben halt immer Lösungsansätze, das ist unser Anspruch. Ja. Wir wollen halt, wir hören den Kunden zu mit vielfältigsten Fragestellungen und versuchen echt ganz konkrete, unmittelbar umsetzbare Lösungsansätze zu entwickeln und sie dann auch umzusetzen. Und das ist eigentlich das, was auch mir persönlich und den vielen anderen Menschen, die in der Branche aktiv sind, so einen großen Spaß macht.
Und ich glaube, das ist der große Hebel, der vielleicht manchmal unterschätzt wird, ne? Ja. Weil ihr kommt dann direkt ins Tun, direkt ins Machen. Da wird jetzt nicht viel Theorie und nochmal irgendwelche Pläne gemalt und überlegt, sondern es kann 1:1 dann an der Immobilie am Objekt umgesetzt werden. Sehr, sehr spannend und ist wieder ein Stück, ein kleiner Meilenstein, die Welt zu retten, seid ihr mit dabei. So, jetzt hören ja hier weniger, wahrscheinlich nicht ganz so viele Facility Manager mit rein, vermute ich mal ganz stark zum Hörerkreis, aber vielleicht so der eine oder andere private Immobilienbesitzer. So, jetzt habe ich dich nicht vorher gefragt, aber du kannst ja irgendwie neutral antworten. Sozusagen, hast du für dich Lernen gezogen, sozusagen von deinem Fachwissen auf die private Immobilie?
Ja, absolut. Also ich glaube, man geht mit einem ganz anderen Blick an der Stelle durch. Und für mich persönlich sind es diese Dinge, wo man sagt, da müsste ich eigentlich mal was machen, aber ich habe die Woche keine Zeit. Ja, und dann wurschtelt man doch immer 10 Minuten oder eine Viertelstunde pro Woche, weil Dinge nicht optimal sind. Und sich zu sagen, ich nehme mir jetzt einmal die Stunde und setze das neu und ordentlich auf. Das ist für mich persönlich die wesentliche Erkenntnis gewesen. Und das mache ich auch in der Frage, keine Ahnung, wie meine Bewässerung im Garten so effizient funktioniert, dass ich möglichst Regenwasser abfange und das dazu nutze und. Da kann sich jetzt jeder seinen eigenen Gedanken machen, aber eben manchmal zu sagen, ich mache das jetzt und ich packe das an und ich investiere einmal und danach bin ich glücklich, weil es Zeit, Geld oder Ressourcen schont.
Oh, da bin ich ein Freund davon. Ne? Geh lieber einen Schritt langsamer, um schneller ans Ziel zu kommen, ist, glaube ich, der passende Spruch letztendlich dazu. Perfekt. Jetzt warst du ja heute in dreifacher Rolle, aber eigentlich sozusagen für die Möglichmacher, insbesondere heute. Aber du bist ja sozusagen auch Vorstandsvorsitzender Dussmann Group. So, also ihr profitiert ja quasi mit von diesen Botschaften. Wie zufrieden bist du denn da mit der Umsetzung? Die Frage musst du heute mitnehmen.
Haben wir alle bei den Möglichmachern auch kein Problem damit. Und ich glaube, die Idee ist ja zu sagen, was sind denn die Punkte, die eigentlich die gesamte Branche betreffen und wo wir insgesamt etwas Positives beitragen können. Für uns gilt das auch. Ich meine, wir sind auch ein Traditionsunternehmen, das Anfang der 60er Jahre eben in Deutschland gegründet wurde, mittlerweile in 21 Ländern aktiv. Wir haben auch fast 70.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die tagtäglich an diesen Fragestellungen beschäftigt sind. Familienunternehmen, sodass wir manchmal eben auch sagen können, naja, wir wollen jetzt auch etwas verändern und etwas erreichen und gehen mal zu Lasten der eigenen Profitabilität in die Investitionen hinein, dass wir eine Software anschaffen, dass wir uns eine Datenbank für die Daten anlegen und das eben richtig machen und ordentlich speichern, dass wir den Mitarbeitern Zeit geben, zu lernen, dass wir den Mitarbeitern Zeit geben und ihnen auch helfen bei der Transformation, ja, weil viele Dinge, die ich heute gesagt habe, damit müssen wir ja als Dienstleister und auch wir bei der Dussmann Group überhaupt erstmal anfangen und unsere Leute dafür enablen und diese Impulse zu geben, ist ganz, ganz wichtig und das klappt bei uns insgesamt sehr, sehr gut und zeigt sich dann auch in der allgemeinen Entwicklung des Unternehmens.
Ja, wir sind alle in der Transformation, wir sind alle auf dem Weg, wir sind alle noch nicht am Ziel. Also dementsprechend, glaube ich, ist das ein sehr, sehr guter Punkt, zu sehen, wie wir da gemeinschaftlich nach vorn kommen. Und das macht ihr über die Möglichmacher. SDG 17, also eigentlich die Wettbewerber untereinander, aber die Wettbewerber machen was gemeinschaftlich zum Thema Nachhaltigkeit und zwar unter allen drei Punkten der ESG-Kriterien, dass ihr etwas bewegt. So, es ist schon lange wieder die Zeit abgelaufen. Ich bin schon wieder drüber, liebe Hörerinnen und Hörer, aber wir hätten eigentlich noch eine Menge Themen gehabt. Ich hätte noch ein paar Fragen mehr gehabt, wo wir noch tiefer einsteigen können. Vielleicht müssen wir dann doch noch mal, lieber Wolf, einen Teil 2 machen. Aber wir nehmen uns natürlich immer die Zeit. Ich nehme die Zeit für die 5x5, einfach die Sätze kurz ergänzen oder zu beantworten die Frage. Ja, die 5x5 mit Wolf-Dieter Adorch von den Möglichmachern der GFMA und Dussmann Group, also in den drei Funktionen. Ich, Wolf-Dieter, stehe für
einen Teamansatz. Weil die vielfältigen Herausforderungen, die wir auf der Welt haben und die vielfältigen Chancen, die wir haben und die wir nutzen wollen, kriegen wir nur hin, wenn wir das gemeinsam machen.
Nachhaltigkeit heißt für mich,
dass man wirklich eine langfristige Betrachtung ansetzt und sich nicht von kurzfristigen Themen verleiten lässt, sondern langfristig die richtigen Entscheidungen trifft.
Bezüglich Nachhaltigkeit würde ich privat niemals.
Niemals mehr selbstverständlich Dinge tun, die ich früher nicht hinterfragt hätte. Also das Bewusstsein bei mir, welche Handlung hat welche Folge, ist etwas, das sich verändert hat. Und ich würde mir nie mehr keine Gedanken machen, welche Folge mein Handeln hat.
Spannend. Folgende Frage, lieber Enrico, hast du mir noch nicht gestellt.
Die Frage, die du mir noch nicht gestellt hast, ist, unterscheidet sich eigentlich die Herangehensweise, das Thema Nachhaltigkeit, bei dem Bereich des Facility Managements von anderen Dienstleistungen? Ich habe gerade immer versucht, so ein bisschen mitzuhören, wenn du deine Immobiliennutzung und die deiner Branche gesagt hast, ob wir eigentlich unterschiedliche Herangehensweisen an dieses Thema haben oder nicht. Und insofern hättest du mir die Frage stellen können, ob ich glaube, dass das bei uns anders ist als bei euch. Ich glaube, dass es nicht anders ist, sondern dass egal in welcher Unternehmensbranche, in welcher Industriebranche wir sind, die Herangehensweise an das Thema Nachhaltigkeit immer ähnlich ist, nämlich dass ich ein Bewusstsein schaffen muss, dass ich mir dann klar sein muss, dass ich in die möglichen Veränderungen investiere, mir Zeit nehme, Geld in die Hand nehme und auch wirklich Dinge anders mache und dann auch von den Erfolgen profitieren kann. Und ich glaube, mit dieser Reihenfolge, mit diesen Schritten werden das wahrscheinlich alle Industriebranchen in Deutschland, so hoffe ich doch zumindest, angehen oder in Zukunft angehen.
Das hoffe ich auch und lasse das genau so stehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war wieder Zeit für 5x12. Ich bin mir sicher, es gab eine Menge Inspiration. Spannendes Thema, vor allen Dingen ein Thema, wo es einen großen, großen Hebel gibt für die globale CO2-Emission. Das dürfte, glaube ich, heute jeder rausgehört haben. Es gibt eine Menge Lösungsansätze. Wolf-Dieter hat die mit den Möglichmachern zur Verfügung gestellt. Und ich hoffe, ihr habt spannende Erkenntnisse entnommen. Ich freue mich dann auf die nächste Runde, wenn ihr wieder dabei seid. Danke, dass du da warst, lieber Wolf.
Danke an dich und an alle Hörerinnen und Hörer.